Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigen pur. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Predigt von Michael Herbst geht's um Weihnachtskarten. Weihnachtskarten und Römer 1, 1-7. Viel Spaß.
Liebe Gemeinde, ich liebe Weihnachtskarten. Es gehört zum Schönsten, wenn wir unsere Weihnachtspost, so wie auch in Schweden üblich, an einem langen roten Band im Wohnzimmer aufhängen und dann eine Karte nach der anderen herunternehmen und lesen. Viele von der Hand geschrieben, persönlich, oft gar nicht lang, aber ein Zeichen von Verbundenheit. Keine E-Mail, kein WhatsApp, das ist auch okay, aber die handgeschriebenen, das ist was Besonderes. Es gibt berühmte Weihnachtskarten. Mark Twain schrieb am 25. Dezember 1875 an seine Tochter Susie. Das heißt, eigentlich schrieb nicht Mark Twain, sondern der Weihnachtsmann. Und zwar von seinem Palast auf dem Mond. Er teilte Susie mit, dass sie, wenn er durch den Kamin ins Weihnachtszimmer komme, bitte in ihrem Zimmer warten möge, bis er wieder weg sei. Ach ja, und die bestellte Puppenküche, die sei leider schon an ein kleines Mädchen auf dem Polarstern geliefert worden. Dafür habe sie doch sicherlich Verständnis. Astrid Lindgren schrieb 1960 zu Weihnachten an eine Freundin, dass sie Weihnachten eigentlich überhaupt nicht mag. Diese Einkauferei und woran man alles denken muss. Aber wenn dann Weihnachten da sei, dann mag sie es doch. Den Tannenbaum, den Duft, das gute Essen. Und dann schreibt sie, ich mag Weihnachten eigentlich ziemlich gerne. Nun, es sind nicht nur Mark Twain und Astrid Lindgren, die zu Weihnachten und über Weihnachten geschrieben haben. Der Apostel Paulus hat's auch gemacht.
Römer 1, 1-7. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens und seines Namens willen aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebte Gottes und berufene Heilige in Rom, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
So klingt also die Weihnachtskarte eines Apostels. Ich gebe zu, es ist ein bisschen eine ungewöhnliche Weihnachtskarte. Kein Wort über Tannenbäume und Christstollen, nicht einmal das Wort Weihnachten kommt vor. Und es ist nicht die Rede von einer Krippe im Stall und nicht einmal von Josef und Maria. Und doch, es ist ein weihnachtlicher Gruß. Man muss den Paulus immer so ein bisschen in Schutz nehmen. Er schreibt halt immer ein kleines bisschen kompliziert und mit dem Erzählen hat das nicht so. Er mutet uns heute also nach 2 Tagen Feiern ein bisschen Denksport zu. Aber es lohnt sich. Und er macht es immerhin doch relativ kurz. Paulus schreibt also den Christen in Rom, was ihm an Weihnachten wichtig ist. Und wenn ich es für uns heute zusammenfasse und auf einen Punkt bringe, dann müsste ich sagen, an Weihnachten ist Jesus wichtig. Naja, und da könntet ihr jetzt sagen, das ist ziemlich banal. Jesus ist also wichtig, interessant, darauf wären wir ja nie gekommen. Aber es tut mir leid, es ist genau so. Es ist nicht der Weihnachtsmann, auf den es ankommt. Es ist auch nicht der Tannenbaum und nicht einmal das gute Essen. Und keine Sorge, ich habe nicht vor, uns das alles jetzt madig zu machen. Ist schon alles in Ordnung. Nur ist Jesus eben nicht der Weihnachtsmann. Im Unterschied zum Weihnachtsmann gibt es Jesus wirklich. Es ist tatsächlich Jesus, auf den es ankommt. Und das erläutert Paulus auf seiner Weihnachtskarte. Hören wir noch einmal den zentralen Satz, denn das ist sozusagen sein Glaubensbekenntnis. Paulus sagt, er habe von Gott den Auftrag, die gute Nachricht von seinem Sohn weiterzusagen. Und dann weiter, der war seiner leiblichen Herkunft nach ein Nachkomme Davids. Gott hat ihm durch die Auferstehung von den Toten die Vollmacht verliehen, als sein Sohn zu herrschen. Was ich verkünde, ist also die gute Nachricht von Jesus Christus, unserem Herrn. Also Jesus, Sohn Gottes, geboren aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, so Luther, Weihnachten. Aber sofort auch Jesus als Sohn eingesetzt durch die Auferstehung. Ein weiter Bogen. Weihnachten und Ostern in einem Satz. Das Weihnachtsgeschenk, von dem Paulus spricht, ist Jesus, weil er als wirklicher Mensch, als jüdischer Mensch zur Welt kam. Das Weihnachtsgeschenk ist Jesus, weil er im selben Moment auch Gottes Sohn ist, Sieger über den Tod, Neumacher und Weltenheiler. Also zuerst ganz niedrig und dann ganz hoch. Wirklicher Mensch und Gottes Sohn in einem. Es ist genug für heute, wenn wir einen Moment bei diesem Bekenntnis bleiben. Es beantwortet uns drei ganz einfache Fragen, die sozusagen am Anfang des Glaubens wichtig sind. Erste Frage, können wir Gott eigentlich kennen? Zweite Frage, kann Gott uns kennen? Und dritte Frage, kann Gott uns helfen? Also die erste Frage, können wir eigentlich Gott kennen? Und die staubtrockene Antwort auf diese Frage muss eigentlich heißen, nö, können wir nicht. Wirklich nicht. Denn wenn es Gott gibt und wenn Gott wirklich Gott ist, dann können wir ihn nicht kennen. Dann ist unser Verstand zu klein, dann ist unser Herz zu eng und dann ist unsere Fantasie völlig überfordert. Wie sollten wir sterbliche und begrenzte Wesen den Unendlichen und Ewigen denn fassen? Keine Chance. Als der König Salomo seinen Tempel eingeweiht hat, bekennt er völlig zu Recht unser ganzes Unvermögen. Er sagt, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Also, bitteschön, wie sollten wir es dann können? Der Kabarettist Dieter Nuhr, ein Skeptiker, wie er im Buche steht, hat einmal gesagt, mit uns und mit Gott sei es wie mit den Waldameisen und dem Förster. Die Waldameisen können den Förster nicht erkennen. Ihnen fehlt alles Nötige dazu. Und wenn sie es doch behaupteten, sie könnten den Förster erkennen, naja, dann wären sie wohl ein Fall für die Waldameisenpsychiatrie. Das war's dann wohl. Es sei denn, der ewige Gott wäre in der Lage, sich in unsere Ameisenwirklichkeit hineinzubegeben, sozusagen der Ameise eine Ameise zu werden. Von diesem Wunder aber erzählt Weihnachten und eben Paulus. Und es sind unglaubliche Worte, wenn es doch hier um Gott gehen soll. Gott wird Fleisch, geboren, Teil des Volkes Israel. Familie Davids, ein durch und durch jüdisches Kind. Auch das alles andere als nebensächlich. Unser verehrter Chef, ein jüdisches Kind. Und allein schon diese Worte, Fleisch, geboren, hilflos, blutig, schreiend, gestillt, volle Windeln, Windpocken, erst laufen, dann sprechen lernen. Menschheit. Martin Luther sagt, das sei das eigentliche Geheimnis des christlichen Glaubens. Bitte, liebe Leute, sucht Gott nicht da oben, bei den Sternen, in irgendeinem Himmel. Luther dachte wie alle damals, dass unser Firmament eine Art Kuppel bildet. Und wenn man der nahe kommt, kann man vielleicht den Kopf durchstecken. Und dann sagte Luther, wenn ihr mit dem Kopf durch den Himmel bohrt und seht euch dort um, ihr findet niemanden. Denn er ist hier unten in einer Krippe, Kind der Maria, in Windeln gewickelt. Menschlicher geht es nicht. Nicht da oben, hier unten. Willst du wissen, wer Gott ist, dann schau auf das Kind. Betrachte das Kind. Meditiere den Jesus, das Kind und dann den Mann Gottes auf den Straßen Israel und dann den Gekreuzigten. Da ist Gott. Warum? Weil es ihn zu uns zieht, weil er nichts lieber möchte als unsere Nähe. Wenn es uns nach oben zieht, dann zieht es ihn nach unten. Weil er nicht fern von uns, sondern so nah wie möglich sein möchte. Darum kommt er zur Welt, wird Mensch, Fleisch, Jude und Kind. Die zweite Frage dreht das nun auf den Kopf. Kann Gott uns denn kennen? Kann Gott uns kennen? Ist nicht unser kleines Leben viel zu niedrig, zu vergänglich und zu unbedeutend aus Sicht des Universums? Ja, aus Sicht des Universums schon. Aus der Sicht von Jesus nein. Es geht an Weihnachten nicht nur darum, dass Gott als Kind zur Welt kommt. Es geht auch darum, dass er in unser reales Leben kommt. Man sagt von manchen Menschen, ihnen sei nichts Menschliches fremd. Mit Fug und Recht kann man von Jesus sagen, nichts Menschliches ist ihm fremd. Wir werden es in den nächsten Monaten in den Gottesdiensten immer wieder hören. Er feiert mit Matthäus. Mit wem auch sonst? Mit Matthäus. Er sitzt bei Zachäus am Tisch. Er segnet Kinder. Er feiert ein rauschendes Fest in Kana. Er weint am Grab von Lazarus. Er kennt die Müdigkeit nach einem harten Tagesmarsch. Er hat 12 Freunde um sich geschart und er wird von einem von ihnen verraten. Er hat Menschen überzeugt und er stößt auf eiskalte Ablehnung. Er wird gefeiert und er wird bespuckt. Er spürt Gottes Nähe über sich und er verzweifelt fast in einem Garten, weil Gottes Weg für ihn so schwer wird. Er arbeitet und er ruht. Er genießt Gemeinschaft und er tankt Kraft in der Einsamkeit. Und am Ende bleibt ihm auch das nicht erspart. Er schmeckt den Schmerz und die Angst und die Einsamkeit in den letzten Minuten, bevor der Tod nach ihm greift. Alles, was uns freut und uns quält, was uns kostbar ist und was uns Schmerz bereitet, kennt er. Er war da. Nichts Menschliches ist ihm fremd, denn er war da. Gott wird Mensch und er durchlebt ein ganz und gar menschliches Leben. Und das ist die Antwort auf diese zweite Frage. Jawohl, er kann uns kennen, denn er ist da. Da, wo es hell und froh ist und da, wo es dunkel und schwer ist. An unserer Seite, ganz nah. Wenn wir in diesem Jahr wieder einmal das göttliche Geburtstagskind feiern, dann feiern wir Jesus hier in unserer Mitte. Wir nehmen Abschied von einem Bild von Gott, das Gott ganz entrückt denkt, fern und distanziert, kühl und uninteressiert, unbewegt, geradezu unfähig. Unfähig der Freude, unfähig des Schmerzes, unfähig der inneren Anteilnahme, unfähig des Zornes über alles, was uns und die Welt kaputt macht. Dieses Bild verabschieden wir, denn so ist Gott nicht. Damit sind wir bei der letzten und dritten Frage. Alles schön und gut, aber was bedeutet das nun für uns? Oder kann Gott uns helfen? Paulus nennt das alles ein Evangelium, eine gute Nachricht. Was ist denn diese gute Nachricht? Dass wir aufgeklärt sind, dass wir Gott kennen können und er uns kennen kann? So what? Jetzt sind wir klüger. Aber ändert das was? Bleiben wir einen Moment bei der Geschichte von damals. Die Geburt dieses Kindes in Bethlehem änderte so vieles für die Menschen, die es mit ihm zu tun bekamen. Maria kann gar nicht aufhören zu jubeln. Sie ist sich sicher, der wird sogar die Mächtigen vom Thron stürzen. Petrus verlässt seinen Fischereibetrieb, schließt sich Jesus an und erlebt, wie Jesus ihm treu ist, auch als er es nicht sein kann. Maria Magdalena wird frei von dunklen Bindungen, die ihr Leben allmählich zerstörten. Ein Gelähmter lernt laufen, 10 Leprakranke kehren geheilt wieder heim. Ein korrupter Zöllner verteilt seinen Reichtum. Ein blinder Bettler erblickt das Licht der Welt. Das Kind aus der Krippe wird erwachsen. Und wohin er kommt, da weicht das Dunkel und es wird hell. Die Menschen hängen an seinen Lippen, wo immer er redet. Und noch am Kreuz, ganz am Ende, sorgt er sich um die, die um ihn her sind. Einem reumütigen Verbrecher verspricht er mit dem letzten Atemzug nichts weniger als das Paradies. Gott kommt nicht nur, um uns zu kennen, er kommt, um sich um uns zu kümmern. Schön und gut, aber das ist ja, du hast es selbst gesagt, Prediger, das ist die Geschichte von damals. Wir kennen diese schönen Jesus-Geschichten. Schön für die Leute, denen Jesus damals über den Weg lief, aber uns ist solches Glück ja nicht beschert. Die Zeiten sind nun einmal vorbei, dass Jesus überhaupt über irgendwelche Wege läuft. Also sorry, aber was bringt uns das? Ja, das stimmt wohl. Wir mögen wohl beten, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, aber zum Abendessen können wir ihn trotzdem nicht so richtig einladen. Es funktioniert nicht so, als wenn wir Nachbarn oder Freunde einlüden. Aber funktioniert es denn gar nicht? War das damals nur eine selige Episode zwischen einer Krippe und einem Kreuz? Gott besucht die Erde, eine wunderbare Zeit, aber leider, leider eben nur ein Besuch. Nur eine Episode. Oder was bedeutet das, was Paulus auf seiner Weihnachtskarte als letztes über Jesus sagt? Er sagt ja, Jesus sei nach seiner Auferstehung von den Toten als Sohn Gottes eingesetzt. Heißt das nun, er ist weg? Oder heißt das, er ist hier? Auch jetzt und heute. Jesus selbst war der Meinung, ich bin immer da, bei euch und für euch. Nicht nur unterm Weihnachtsbaum. Der letzte Satz, den wir von Jesus kennen, heißt, ich bin bei euch. Immer und überall und bis zum Ende. Anders als damals, aber nicht weniger kräftig und nicht weniger engagiert. Ich bin bei euch, wenn ihr euch versammelt. In diesem Moment. Ich bin bei euch, wenn ihr das Mahl feiert. Ich komme zu euch, wenn ihr tauft. Ich spreche mit euch durch die Worte, die von mir überliefert sind. Ich wirke bei euch, in euch und durch euch, durch den Geist. Und immer dann passiert Gutes und Heilsames. Kurzum, auch jetzt und hier und immer und bis zum Ende bin ich da und für euch da. Weihnachten ist nicht zu Ende, wenn Weihnachten zu Ende ist. Wer ihn sucht und sich auf ihn einlässt, wird es erfahren, so wie Paulus selbst, dessen Leben von Jesus auf den Kopf gestellt wird. Und seither können es Menschen immer wieder erzählen, er ist da, er versteht, er kennt das alles, er hat Mitgefühl und er hat Mittel und Wege zu helfen, wo ich nicht weiterkomme. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht, dein Tun ist lauter Segen, dein Weg ist lauter Licht. Das muss Paulus allen sagen, denn allen steht nun diese Tür offen. Zum Kind in der Krippe, zum österlichen Herrn. Allen, auch uns. Und so erzählen es Menschen, die Jesus suchen und ihn in ihr Leben einladen. Sie sagen zum Beispiel, er hat mein Leben in Ordnung gebracht. Ich lag am Boden, als meine Ehe zerbrach, aber er hat mich aufgerichtet und mir gezeigt, dass es weitergeht. Ich musste durch das Sterben eines liebsten Menschen hindurch und verstehe es immer noch nicht. Aber ich weiß diesen Menschen in Ewigkeit geborgen. Ich war mir selbst nichts wert, so gedemütigt und misshandelt von Männern wieder und wieder. Aber Jesus hat mir meine Würde gegeben. Ich bin irgendwann im Leben falsch abgebogen, aber er ist mir nachgegangen, still und beharrlich, bis ich wieder offen war für ihn. Ich musste ganz allein in der fremden Stadt klarkommen, aber er hat mir geholfen, er hat mich spüren lassen, dass er bei mir ist. Ich habe Vater und Mutter verloren, da kam er mir nah und wurde selbst mein fürsorglicher Vater. Ich konnte mir nicht verzeihen, sodass ich mein Leben schon wegwerfen wollte. Da schenkte er mir einen neuen Anfang. Oder? Ich dachte, ich kann nichts und bin nichts. Da zeigte er mir meine Gaben und Stärken. Woher diese Menschen das wissen? Nun, sie sehen das Kind in der Krippe, den Sohn Gottes im menschlichen Fleisch. Und dann sagen sie, es kann gar nicht anders sein. So ist er, so etwas tut er, immer wieder, wie kein anderer. Ich habe gesagt, ich liebe Weihnachtskarten. Auch diese von Paulus, auch wenn wir ein bisschen länger gebraucht haben, um sie zu entziffern. Er hätte natürlich auch einfach schreiben können, Jesus ist Gottes Weihnachtsgeschenk. Er ist Gottes Antwort auf eure Fragen. Ihr könnt Gott kennen. Und Gott kennt euer Leben bis in die tiefsten Tiefen. Und ja, er kann helfen. Sein Name ist ja Jesus. Zu Deutsch, Gott hilft. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Das war's auch schon wieder mit unserer Folge von Predigen pur. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne deine Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Wenn du Nachfragen zur Predigt hast, schick sie an predigen@i-m-k.org und wir können sie dann in die Reflexionsfolge mit einfließen lassen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gottes Segen. Ciao, ciao.